Also ich muss mich einleitend entschuldigen, weil ich kann schon mal sagen, die Predigt wird wahrscheinlich nur halb so gut, wie sie hätte werden können, weil ich heute ohne meine Frau predige. Die ist gerade so im Fertigmachstress mit ihrer, du bist entschuldigt, mit ihrer Abschlussgeschichte für systemische Beratung. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal das Beste draus, oder? Was will man anders machen? Das Thema, worum es mir heute geht, nennt sich Fails. Habe ich so genannt, weil das wird dann später ganz oft angeklickt. Fails werden auf YouTube ganz oft, sind mit den meisten angeklickten Videos, nach Hunde- und Katzenvideos übrigens. Und wenn ihr dann eben die Predigt anschauen wollt, attraktiver Titel. Ich kann vielleicht ein total der Geheimtipp, wenn du eine Predigt haben willst, die echt durch die Decke geht, könntest du sie zum Beispiel wirklich nennen, so Hunde- und Katzenbabys zur Zeit von Jesus Christus. Und das geht richtig ab. Ach, dann schaut die jeder an, irgendwie ganz oft danach. Okay, heute nur Fails. Ein ganz klassischer Fail, passt auf. Oh. Ja, ein ganz klassischer Fail. Ich habe heute eine 3D-PowerPoint mitgebracht übrigens. Also ein ganz klassischer Fail haben zwei Freundinnen von mir erlebt. Und ihr müsst jetzt raten, was fehlt hier? Bitte was? Was?
Das Auto dazu.
Das Auto, perfekte Antwort, ja genau. Also es war ein schöner Sommertag und sie sind einkaufen gefahren, berghoch. Die beiden Mädchen, das war die Kirsty und die Sheena, sind Zwillinge und haben eingekauft und dann sind sie wieder zurückgefahren vom Einkaufen. Und dann fahren die, müsst ihr euch so vorstellen, die Sheena fährt und die Kirsty sitzt daneben und plötzlich fängt das Auto ein bisschen an zu ruckeln. Und die Sheena denkt sich so als Autofahrer, aber komisch, fährt ein bisschen langsamer. Und Radio läuft, alles okay. Und plötzlich ruckelt das Auto noch mehr und fängt an zu schlingern. Und die Sheena fährt noch langsamer, zum Glück. Aber es geht ziemlich steil den Berg runter. Und dann kennt ihr diese Momente, wo man dann ganz kurz, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn man ganz kurz noch einen letzten Lichtblick hat. Und die Sheena sagt, als dann das Auto komplett aus der Spur kam und im Graben gelandet ist, hat sie noch gesehen, wie der Reifen sie überholt hat. Ja? Ganz klassischer Fail auf YouTube auch, könnt ihr euch anschauen. Ist in dem Fall den beiden Freundinnen wirklich passiert und zum Glück, ich habe sie dann getroffen, zwei Tage später im Hauskreis, auch tolle Sache, finde ich übrigens. Und die eine hatte hier so ein dickes Hämatom und die andere eine Halskrause. Boah, und ich war echt schockiert, als ich sie getroffen habe, weil ich dachte, also es ging ja echt noch gut, irgendwie halbwegs. Genau. Das Thema Fails ist ein sehr großes Thema. Deswegen müssen wir es nochmal hinter die Kanzel schieben. Und wir müssen, also ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, meine Hände sind schwarz, ist mir aufgefallen, das ist ein wirklich großes Thema. Fails vielleicht als Übersetzung, die Übersetzung dazu, Versagen, Scheitern, Fehlschlagen. Und ich habe gemerkt, dieses Thema Versagen, Scheitern, Fehlschlagen, das kurz nach der Geburt habe ich mich schon damit auseinandersetzen müssen. Ja? Ich habe die ersten Gehversuche gemacht und ich musste ständig scheitern, Fehlschläge erleiden und weiter geht's. Ich habe dann gedacht, das hört auf, wenn man Christ ist, ja, und Jesus kennenlernt, aber es ist nicht der Fall. Schlechte Nachricht. Wir kommen gleich zur guten Nachricht. Deswegen muss ich das Thema enger fassen. Okay? Wenn ihr jetzt diesen Reifen als Bild habt, wir müssen mehr ins Detail gehen. Das ist eine Radmutter. Es ist eine ganz besondere Radmutter. Ich erkläre euch warum. Ich würde gerne heute über das Thema Scham predigen. Klickt keiner an, wenn die Predigt so heißt, deswegen heißt sie Fails. Aber heute geht es eigentlich um Scham. Als die Ursache für den Unfall, den die Sheena und die Kirsty hatten, war, dass die Radmuttern durchgedreht waren. Der Typ, den die darum gebeten haben, dass er ihnen die Räder wechselt, der wollte es so gut machen, dass er sich so einen riesen Schlüssel genommen hat und hat die Radmuttern so festgedreht, dass teilweise 3 von 4 durchgedreht sind. Die blieben dann noch drin, ja, aber haben nicht mehr gehalten. Warum das Thema Scham? Weil Der Freund, den Sie gebeten haben, die Reifen zu wechseln, das war ich. Steht nicht im Führungszeugnis, was wir einreichen mussten, Benjamin. Das nennt sich, glaube ich, fahrlässige Körperverletzung oder wie? Nee, aber der war ich und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Die kamen zum Hauskreis. Ich habe gedacht, ich habe sie gefragt, was ist mit euch los? Und sie sagen irgendwie, und die Schiene hat wirklich gesagt, und wir sind den Berg runtergefahren, ich weiß welcher Berg, der ist echt steil, und sie sagt, mich hat der Reifen überholt. Und dann hat es bei mir so angefangen, wie sagt man, zu rattern im Kopf, so, und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Rückblickend, 20 Jahre später, irgendwann verjährt ja sowas, kann ich aber sagen, ich finde Scham total toll. Weil die Scham, also die Tatsache, dass ich mich so geschämt habe, hat mir, glaube ich, die Freundschaft zu den Mädels gerettet. Beziehungsweise die Tatsache, dass die beiden Mädels gesehen haben, dass ich mich so geschämt habe, hat mir die Freundschaft gerettet. Okay? Und ich muss deswegen jetzt kurz definieren, worüber rede ich heute? Was ist Scham definiert? Warum ist es gut? Warum finde ich es so toll? Es gibt eine Dame, die forscht zu dem Thema schon seit 6, 7, 8 Jahren, fast einem Jahrzehnt. Die heißt Brené Brown. Ich habe euch deren Vortrag, hängt euch der Christoph oder der Papa von Christoph oder wer auch immer die Predigt online lädt, hängt die den Vortrag mit an, könnt ihr anklicken, euch mal anschauen. Ist ein richtig toller Vortrag. Und sie definiert Scham als die Angst, ausgeschlossen zu werden. Als die Angst, nicht mehr dazugehören zu dürfen. Und wenn ihr überlegt, dass Bindung, dazugehören eigentlich mit das größte Bedürfnis ist, das wir als Menschen haben, ist es schon eine berechtigte Angst und eine große Angst. Deswegen ist Scham auch so brutal unangenehm. Scham ist sowas wie, ich stelle euch vor, ihr habt irgendwas in eurem Leben, irgendwas, wo ihr denkt, das könnte jemand sehen. Ja? Das kann bei einem Kind auch irgendwie einfach nur sagen, irgendwie ein krummer Zehennagel sein, wo er sich denkt, hoffentlich sieht das keiner, sonst schicken die mich alle weg. Ja, aber es kann auch was anderes sein, wo du denkst, das sieht jemand an dir. Oder es kann ein Verhalten sein, das andere sehen und dann zum Schluss kommen, sie müssen nicht ausschließen. Ich hätte es total verstanden, wenn der Hauskreis damals gesagt hätte, hey, pass mal auf so einen Typen, der irgendwie hier unsere Mitglieder fast irgendwie in Tod fahren lässt, so jemanden wollen wir nicht mehr bei uns haben. Wäre völlig nachvollziehbar gewesen. Ich hätte es total verstanden, wenn die China und die Kirsty gesagt hätten, ey, wir wollen nicht mehr mit dir befreundet sein, du bist ja völlig durchgeknallt. Du sagst, wir wechseln uns die Reifen und dabei, ja. Hätte ich auch völlig verstanden, deswegen hatte ich so eine große Angst. Noch krasser wäre die Vorstellung gewesen, dass jemand fremdschämen, wäre die Vorstellung gewesen, dass die beiden Mädchen nicht mehr zur Gemeinschaft dazugehören. Und das hätte passieren können durch ihren Tod. Das war auch meine Angst. Und Tod ist so ziemlich die krasseste Art, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Okay. So, jetzt machen wir einen kurzen Sprung. Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Danke fürs Vorlesen, Simon. Ich mag Vorlesen immer nicht. Und er erntet berechtigte Freude. Er hat 3 Jahre lang irgendwie Sünden vergeben, den Leuten Frieden gebracht, Kranke geheilt, Tote sind auferstanden. Er hat 4.000 und 5.000 gespeist. Also bestand berechtigter Grund irgendwie, dass die denn echt dem richtig zujubeln. Und was mir so gefällt an dieser Geschichte, an diesem Einzug nach Jerusalem ist, dass die Leute wirklich Kleidersonntag, total Hammer. Die können sich so freuen, dass es ihnen egal ist, stehe ich da vielleicht jetzt oben ohne da, weil ich gerade meinen Mantel diesem Jesus vor die Füße werfen will. Hier schon gleich ein bisschen ein Tipp. Ein guter Umgang mit Scham ist Freude. Freude hilft dir, Scham zu überwinden. Und die freuen sich mega. Die gehen richtig ab. Also ich liebe diese Stelle. Und es gibt aber eine Gruppe, die wird auch erwähnt, die schämen sich trotzdem. Das sind die Pharisäer. Und wenn wir an die Definition von Scham denken, die Angst, ausgeschlossen zu werden, dann schämen die sich berechtigt. Die sagen zwar irgendwie, hey, ja, komm, mach mal, lass deine Jünger da aufhören, so viel rumzuschreien, ist total peinlich. Aber eigentlich wissen sie, dieser Jesus, der steigt so schnell hier irgendwie auf, wir haben Angst, dass die uns dann rausschmeißen, weil sie sagen, der Jesus soll hier das geistliche Leben in Jerusalem leiten, nicht mehr ihr. Ihr beraubt ja die Witwen und die Armen und ihr macht irgendwie alles so getünchte Gräber seid ihr. Der Jesus, der macht es ordentlich, der soll es tun, nicht ihr. Und die hatten Angst, ausgeschlossen zu werden. Die hatten sicherlich noch andere Gefühle wie Wut, Zorn, Neid, Hass, Achtung und Respekt vor Jesus. Mit Sicherheit gab es diese Gefühle auch. Ich würde gern bei Scham bleiben. So, und jetzt ist diese Stelle, die mir da so gefällt und die ich so mag. Und dann denke ich jedes Mal, oh nein, in einer Woche ist aber Ostern. Und dann wird dieser Jesus, den ich so mag und der da so gefeiert wird, mit gutem Grund, wird dann auf die krasseste Art und Weise wieder ausgeschlossen aus der Gesellschaft, die es gibt, und zwar durch den Tod, Kreuzigung. Und keiner will mehr mit ihm was zu tun haben, sogar seine eigenen Jünger laufen weg, weil sie ja wahrscheinlich berechtigterweise auch Angst haben, dass sie dann auch auf diese Art und Weise aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und deswegen ist so immer, denke ich mir immer, jedes Mal, wenn ich den Einzug in Jerusalem lese, würde ich mir wünschen, und den gibt es ja in allen vier Evangelien, ich würde mir wünschen, warum kann da nicht das Evangelium enden? Also wenn ich die Möglichkeit hätte und könnte hier das Evangelium enden lassen, ich würde dort aufhören. Und ich würde vielleicht noch ein halbes Kapitel hinzufügen und würde sagen, sowas wie, und Jesus prägte die nächsten 40 Jahre nachhaltig das geistliche Leben in Jerusalem und positiv und gründete ganz, ganz viele wundervolle Diakonate, brachte eine unglaublich grandiose Jugendarbeit an den Start und starb satt an Jahren, mit 73 dann im Endeffekt. Bei seinem Tod kamen Würdenträger aus allen Ländern angereist und zollten ihm Respekt für seine großen Leistungen. Seine Jünger, besonders die, die am lautesten gejubelt hatten während dem Einzug nach Jerusalem, hatten mittlerweile alle wichtige Posten inne und führten sein tolles Werk weiter, wovon wir heute noch profitieren können. Wäre das nicht so ein schönes Ende? Also gut. Und natürlich, die Pharisäer leben in irgendeinem Brandbezirk und sind nicht mehr wichtig. So. Und dann muss ich folgenden gedanklichen Kniff für mich machen. Und ich würde euch da gerne mit auf die Reise nehmen. Und zwar habe ich gemerkt, dass der Esel bei der ganzen Geschichte stört. Ja, du lachst. Aber ist so. Ich muss den Esel austauschen. Und jetzt stellt euch vor, dass Jesus jetzt nicht auf einem Esel, oder ich habe mir vorgestellt, ihr stellt euch das mit mir vor, in eurer virtuellen PowerPoint im Kopf, stellt euch vor, Jesus kommt nicht auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten, sondern auf einem Panda zum Beispiel. Oder einem Mustang. Ich meine natürlich einen Fiat Panda oder einen Ford Mustang. Ja, du hast dir schon vorgestellt, Julian, den ich liebe, du hast dir vorgestellt, dass es ein Panda war, gell? Ganz schön krasse Vorstellung. Also, stellt euch vor, Jesus fährt auf einem Fiat Panda nach Jerusalem ein oder auf einem Ford Mustang. Und ich und meine Frau sind ja noch in der Gemeinde-Kennenlernphase. Und ich würde gerne hier noch kurz einen Einschub machen, und zwar würde ich gerne wissen, seid ihr eher die Jesus mit Fiat Panda-Typen oder Jesus mit Ford Mustang-Typen? Und ich gebe jetzt nicht zur Auswahl Lastenrad oder Elektroauto, nur die beiden Sachen, Fiat Panda oder Ford Mustang. Also, wenn ich jetzt ein M hochhebe, dann melden sich bitte alle Jesus mit. Ford Mustang ist so ein Sportauto, das verbraucht total viel Benzin und so, und Fiat Panda ist einfach demütig. Aber es beißt. Aber es ist auch, meine Chefin fährt Fiat Panda und ich finde es total süß. Also gut, wer ist der Jesus fährt Fiat Panda Typ? Wir müssen damit nämlich weiterarbeiten nachher. Okay, und wer ist Ford Mustang Typ? Gut, Panda gewinnt. Oh, Werbung für Jesus Freaks, nicht gut. So, also gut, zurück zum Bild. Stellt euch vor, Jesus fährt mit dem Fiat Panda, also hat den Fiat Panda abholen lassen bei dem Autohändler, der Herr braucht ihn, weg, und hat sein Fiat Panda abholen lassen. Und dann ist es so, dann am Tag vor dem Einzug nach Jerusalem überlegt sich Jesus, Moment, es ist ja kurz vor Ostern, da wechselt man normal immer Autoreifen. Ich würde gerne noch die neuen Felgen drauf machen. Und was denkt ihr, wen würde Jesus darum bitten? Noch ein Stimmungsbild. Wer würde sich von mir heute die Reifen wechseln lassen? Und jetzt noch eine Frage, die kostet mich Scham. Wer nicht? Ja, danke, du bist ehrlich, danke. Danke, Jörg. Ich vertrag's. Gut, und ich würde diesem Jesus, ich würde dem mit solcher Hingabe die Reifen wechseln. Ich würde die Radbuttern so festziehen für den Herrn, wie es nur geht, sogar noch mehr, als es geht. Und ich würde mir denken, da halten drei nicht mehr oder die drehen sich plötzlich leicht. Und ich würde mich schämen, zu diesem Jesus zu gehen, weil er hat ja gleich am nächsten Tag seinen Anzug nach Jerusalem. Oder vielleicht schließt er mich sogar aus, ich bin gerade neu dabei bei dem Verein und jetzt, und ich würde sagen, boah, vielleicht geht es irgendwie gut. So. Und es geht auch gut, weil, wenn ihr genau nachlest, geht es nur so leicht den Ölberg runter, das hält noch, ja. Es geht gut und ich jubele dem Jesus zu. Und wisst ihr, warum ich noch jubele? Weil meine Alufelgen, die ich drauf gemacht habe, auf dem Fiat Panda, die glänzen in der Sonne so schön. Und ich jubele diesem Jesus zu. Und ich denke mir so, und vielleicht ist es so, dass wenn in aller Welt, in allen Evangelien, in allen Bibelübersetzungen von dieser Geschichte berichtet wird, vielleicht gibt es da nur eine kleine Fußnote, und Michael Hotz hat Jesus die Reifen gewechselt. Mehr will ich nicht. Das wäre ein Hammer, oder? So sieht das Ende meiner Geschichte, meines Evangeliums aus. Gut, das Problem ist folgendes. Dass Jesus, er hat ja ein Händchen für so Leute, die oft versagen und fehlschlagen, ich weiß nicht warum. Und gleichzeitig hat er ein Händchen dafür, dass sowas auch immer zum Vorschein kommt. Und dieser Jesus, der denkt sich dann, nach dem Einzug nach Jerusalem, denkt er sich, ich könnte noch einen kurzen Abstecher machen nach Golgatha hoch. Steiler Berg. Und dann endet mein Evangelium nicht so, dass Jesus die nächsten 40 Jahre nachhaltig das geistliche Leben in Jerusalem prägt, sondern das Evangelium endet mit einem Zeitungsbericht, dass Jesus nach einem schweren Unfall im Krankenhaus im Koma liegt und irgend so ein idiotischer Jünger konnte ihm nicht die Reifen ordentlich wechseln. Und an dem Punkt habe ich verstanden, Daniel, warum er nicht der König der Massen sein will, sondern der König meines Herzens. Ich habe diesen Gedankengang gebraucht, tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, den mitzugehen. Aber ich habe verstanden, warum der Jesus doch ans Kreuz muss am Schluss. Und warum es nicht endet mit alles schön, alle jubeln und ich habe ihm die Alufelgen gewechselt, drauf gemacht, sondern es endet damit, dass ich weiß, oh, er liebt mich, egal was ich verbockt habe. Und hier ist die Basis, die Quelle, aus der ihr schöpfen müsst oder schöpfen dürft, wenn ihr mit dem Thema Scham umgeht, weil am Kreuz sagt euch dieser Jesus, hey, pass auf, klar, alles, was du zu mir bringst, bringst du zu mir in Scham, du schämst dich dafür. Und ja, und du hast vielleicht, aber eins musst du nicht haben, du musst nicht Angst haben, dass ich dich ausschließe. Hier ist es ein bisschen anders. Im Gesellschaftlichen, wenn wir im Miteinander, kann es sein, dass wir uns manchmal Sachen antun und dann kann es sein, dass wir eine Freundschaft verlieren, dass wir ausgeschlossen werden, auch wenn wir uns schämen, auch wenn es uns leid tut. Bei diesem Jesus kannst du Sachen hinbringen in Scham und du kannst immer wissen, ich bin es wert, geliebt zu werden, ich bin es wert, dazu zu gehören, ja, Jesus, weil du bist ans Kreuz für mich. Es blieb nicht beim Einzug nach Jerusalem. Im letzten Drittel würde ich euch jetzt gerne noch ein paar Strategien mitgeben, die euch dabei helfen, die Radmuttern nicht zu fest zu ziehen, nicht kaputt zu ziehen. Ich will euch vier Strategien sagen, die nicht ganz so hilfreich sind, wenn man mit Scham umgeht. Und die möchte ich aber trotzdem euch vorstellen, weil, wenn man eine Sache beim Namen nennen kann, hat man mehr Kontrolle darüber. Okay? Das sind total nachvollziehbare Strategien, aber sie sind nicht so hilfreich. Und dann würde ich euch gerne noch vier Strategien vorstellen, die sind sehr hilfreich im Umgang mit Scham. Okay, starten wir. Auf meinem Finger steht hier, also, die erste Strategie, die nicht so hilfreich ist, aber total nachvollziehbar ist, nennt sich Betäuben. Du kannst Scham betäuben. Also, nachdem die China und die Kirsty mir gesagt haben, hey, du hast uns die Reifen gewechselt übrigens und deswegen haben wir uns echt irgendwie krass verletzt, hätte ich mir einen Kasten Bier kaufen können und 3 Pizza und hätte einfach mich zurückziehen können erstmal und einfach betäuben. Du kannst aber nicht nur mit Bier und Pizza betäuben, kannst auch mit Sportsachen betäuben. Egal, Hauptsache du betäubst, Hauptsache du machst irgendwas, dass es einfach weggeht, das Gefühl. Sehr Scham. Das Problem ist nur, wenn du die Strategie wählst, die jeder schon mal gewählt hat, ganz sicher in seinem Leben, ist es so, dass du auch die schönen Sachen betäubst. Hätte ich die Strategie gewählt, hätte ich viel weniger spüren können, dass aber die Kirsty und die China, dass sie mir trotzdem vergeben haben und dass wir uns wieder vertragen haben und dass irgendwie unsere Freundschaft, obwohl ich das so krass, so was Krasses gemacht habe, sich jetzt noch tiefer anfühlt wie davor. Das hätte ich dann auch nicht gespürt. Also keine so gute Strategie. Die zweite Möglichkeit, und das ist eine total gängige Möglichkeit, ist zu sagen, ich habe recht. Also, ich hätte sagen können, passt mal auf, ihr beiden. Ihr seid die Fahrzeughalter. Ich habe eure Reifen gewechselt nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr müsst gucken, ob das funktioniert. Außerdem ist eure Karre total alt. Also, was macht ihr mich jetzt blöd an? Ihr habt das Schuld dran eigentlich, dass ihr nicht gut geguckt habt, ob euer Auto gut funktioniert. Und diese Strategie ist deswegen so absolut schlecht, weil sie Beziehungen zerstört. Also wenn ich sowas gesagt hätte, wäre ich bestimmt nicht mehr mit ihnen befreundet gewesen. Und jemand, der so redet, mit dem würde ich auch nicht gern befreundet sein. Problematisch ist nur, dass in unserer Gesellschaft, umso höher die Hierarchie geht, umso mehr wird diese Strategie angewandt. Und das ist so widersprüchlich eigentlich. Umso wichtiger du bist, umso mehr du in Leitung bist oder in einem irgendwelchen politischen Amt, umso mehr ist es gängig zu sagen, nee, ich habe keine Schuld, du bist schuld. Und das ist total schade, weil, und da möchte ich wieder darauf zurückkommen, warum Scham so schön ist, weil es ist, würde jemand in der höheren Position sich entschuldigen vor weiß was ich wie vielen Leuten halt, wäre das gar nicht unsympathisch. Ganz im Gegenteil. Es wäre total beziehungsstiftend. Aber das checkt man in der Situation nicht, weil man sich so sehr schämt, weil man so viel Angst hat, dass man jetzt seinen Posten verlassen muss, dass man denkt, und weil man sich halt auch wahrscheinlich bei so vielen Leuten entschuldigen muss, dass man sich denkt, ah, lieber doch die Strategie. Ist aber nicht gut. Ist keine gute Strategie. Die dritte Möglichkeit ist folgendes. Ich hätte mir ja denken können, nachdem ich jetzt, oder du kannst dir denken, wenn du jetzt Scham erlebt hast, dann machst du einfach jetzt einfach alles richtig. Ja, und dann musst du nie mehr Scham erleben. Du ziehst dich perfekt an, du sprichst die perfekten Worte, du kannst alle Tischmanieren auswendig, du hast einen idealen Job. Und falls du das nicht hinkriegst, dann machst du es dann mit deinen Kindern so. Ihr habt gerade ein Kind gekriegt, hier schickst du auf die perfekte Kita, perfekte Ausbildung, perfekte Vereine und schaut bloß, dass das sich so verhält, dass es nie Scham erleben muss. Ihr meint es ja gut, gell, Konstanze? Aber funktioniert ja nicht, ist unmöglich. Also bessere Strategie ist sagen, hey Kind, du wirst Fehler machen, du wirst Scham erleben, aber du wirst auch Strategien finden, damit umzugehen. Das gehört ja zum Leben dazu. Letzte nicht hilfreiche Strategie, meine Frau hat gemeint, schlecht soll ich nicht sagen, also letzte nicht hilfreiche Strategie ist Mutlosigkeit. Ich hätte, und das kann glaube ich jeder von euch nachvollziehen, nachdem ich das erlebt habe oder nachdem ich das angestellt habe, hätte ich sagen können, ich werde nie mehr in meinem Leben irgendwas Handwerkliches tun oder hauptsächlich auch nie mehr Reifen wechseln, nie mehr Autos anfassen. Nie wieder, weil ich kann das nicht und ich bin da miserabel und ich mache alles kaputt, was ich in die Hand nehme. Ja? Kennt ihr diese Glaubenssätze, wenn du mal Mist gebaut hast? Habe ich viele davon gehabt. Ich habe in der Hausmeisterei gearbeitet während dem Zivildienst. Ich habe so viel kaputt gemacht. Gut, andere Geschichte. Es gibt ja noch Fortsetzungen von der Predigt. Was ich aber gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe zwei oder drei Jahre später habe ich meinem Vater und mir einen Drehmomentschlüssel gekauft, einen teuren. Du lachst immer so schön. Also ich habe einen und einen guten Wagenheber habe ich mir angeschafft. Und wenn ich Reifen wechsle, dann müssen meine Kinder meistens helfen, weil Zuschauen allein reicht nicht. Und ich wechsle sehr gern Reifen. Und die Reifen halten mittlerweile. Und ich fühle mich gut dabei. Genau. Aber es wäre total nachvollziehbar, wenn du die Strategie der Mutlosigkeit anwendest. Wäre total nachvollziehbar, hilft aber nicht. Kommen wir jetzt abschließend zu den vier hilfreichen Strategien. Die erste ist, sei ein offener Brief. Da hat ja der Kollege so ein super schönes Lied dazu gesungen. Und genau das ist beim letzten Gottesdienst, und das ist genau die gute Strategie auch, sei ein offener Brief. Lass dich von anderen lesen, was halt auch einfach drinsteht. Ich habe mit dem Simon gestern telefoniert und habe gesagt, Simon, ich fühle mich total sicher, wenn ich eine Predigt halte, aber beim Abendmahl austeilen bin ich manchmal ein bisschen zittrig. Ich würde nicht gerne den Wein austeilen, weil dieses Jesu Blut für dich vergossen, kann dann auf deinem Pullover landen. Das steht in meinem Brief. Also darf ich heute Brot austeilen? Danke, Simon. Und das steht halt so in meinem Brief. Das ist halt so. Das ist nicht alles perfekt, was da drin steht. Ihr könnt diese offene Briefstrategie könnt ihr trainieren. Und zwar als erstes, am leichtesten ist es, finde ich, in der Beziehung mit Gott. Der kennt euch ja sowieso. Also kannst du sagen, hey, so bin ich Gott. Zweite Möglichkeit ist in der Familie. Die kennen euch ja auch sowieso. Und da kannst du auch üben, einfach ein offener Brief zu sein. Muss nicht immer alles wunderschön sein. Und dann kannst du auch üben in der Gemeinde oder sogar auf dem Beruf, auf der Arbeit ein offener Brief zu sein. Muss natürlich nicht sein, dass du immer zu einem doof bist, aber du kannst sagen, hey, ich kann nicht alles. Ja, lass bloß nicht die Reifen dir wechseln von mir. Alles andere kann ich gut. Sowas zum Beispiel. Keine Ahnung. So könnt ihr üben. Ist eine hilfreiche Strategie. Die zweite Strategie, um mit Scham gut umzugehen, positiv umzugehen, ist, mit ganzem Herzen zu lieben. Also, ich will das nicht schönreden, aber als ich den Mädels die Reifen gewechselt habe, habe ich das mit ganzem Herzen getan. Ja? Das war meine Art, Liebe zu zeigen. Ich war da gerade neu in der Gruppe und dachte mir, ich helfe denen jetzt mal. Mit ganzem Herzen. Und das ist genau das Interessante bei uns. Wir lieben mit ganzem Herzen, aber es wird nie perfekt sein. Ja? Macht aber nichts. Es lohnt sich jedes Mal, das wieder mit ganzem Herzen zu tun. Auch wenn es unperfekt ist, weil es kommt trotzdem zurück. Es kommt manchmal nicht zurück und manchmal kommt es aber zurück. Und dann ist es so schön, wenn du vielleicht deine Kinder nicht perfekt erziehst, eine Beziehung nicht perfekt führst, aber du gibst alles, machst es mit ganzem Herzen und es kommt zurück. Und die Kinder sagen zu dir vielleicht, ja Papa, du warst jetzt nicht 30% nicht gut, 70% warst du gut, super. Wir finden, wir haben eine gute Erziehung gehabt. Und ich so, schön. Ja, lohnt sich, hat sich gelohnt mit ganzem Herzen. Und und ich habe es vorhin schon gesagt, beim Einzug nach Jerusalem, Freude und Dankbarkeit ist noch eine dritte wunderschöne Strategie. Und dieser Jesus, der wusste, in einer Woche werden die mich hier alle kreuzigen. Und er hat, ich glaube, ich möchte es hier echt sagen, ich glaube, er konnte sich an dem Tag trotzdem freuen. Über die Leute, die mit ganzem Herzen zugejubelt haben. Und ich denke auch, das sollten wir echt mitnehmen. Wir haben immer Grund für Sorgen. Wir leben in einer unsicheren Zeit. Und vielleicht hast du in einer Woche, steht bei dir vielleicht eher sowas an wie Kreuzigung, ja? Aber dann genieß trotzdem jetzt noch die Woche vom Palmsonntag und freu dich. Entscheide dich trotzdem für Freude und Dankbarkeit. Meine Frau beginnt der Tag manchmal damit, aufzuschreiben, irgendwie, wofür ist alles dankbar. Starte so deinen Tag. Entscheide dich für Dankbarkeit und für Freude. Ist viel besser. Auch wenn Kreuzigung ansteht. Wissen wir alle, klar. Und der letzte Punkt, der wichtigste Punkt, ist, dass du genug bist. Das ist die wichtigste Strategie und eigentlich die Basis. Dieser Jesus ging ans Kreuz, nicht weil ich alles so gut gemacht habe für ihn als sein Jünger, sondern er ging ans Kreuz, weil er gesagt hat, pass auf, du bist einfach genug. Egal, was du getan hast oder nicht getan hast, du bist genug. Du bist immer wert, dazuzugehören und immer wert, geliebt zu sein. Und dafür hänge ich am Kreuz. Deswegen möchte ich mich jetzt freuen irgendwie, weil wir jetzt Abendmahl feiern und es einfach nochmal so und symbolisch oder geistlich irgendwie uns nochmal das sagen. Das ist die Basis. Nimm das wirklich mit aus der Basis. Ich habe dir ein paar Strategien gegeben, aber die helfen nur, aus dieser Quelle zu schöpfen. Ja, ich habe dir nur erzählt, wie du besser aus der Quelle schöpfen kannst. Aber die Quelle ist dieser Jesus am Kreuz. Genau. Okay, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch beten und dann erzähle euch das Simon, wie es weitergeht. Ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz bist. Ich danke dir so sehr dafür, dass das Evangelium nicht so geändert hat, wie ich gern würde, sondern so wie du es wolltest, so wie es sein musste. Ich möchte die Woche echt hernehmen, mich zu freuen, dankbar zu sein, dass ich auf der Basis stehe, dass du das getan hast. Und ich danke dir, dass du mich liebst und dass ich zu dir gehöre und dass daran nicht zu rütteln ist. Amen.